Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie hören mich auch in der letzten Reihe gut. Lisa, alles, ja, gut zu hören, prima. Wir haben heute eine Ersatzstunde, wenn Sie so wollen, angesichts der Tatsache, dass am Mittwoch ja unsere klassische Doppelstunde entfallen musste. Wir werden heute eine Stunde davon nachholen. Und wir haben heute, wie immer, drei Themenbereiche. Zunächst einmal den Arzneistoff der Woche. Und da habe ich mir gedacht, besprechen wir einen Klassiker aus dem Arzneischatz, nämlich den Arzneistoff mit dem Kürzel ASS, wobei das A für Acetyl steht, das erste S für Salicyl und das zweite S für Salicylsäure, also für Säure, Acetylsalicylsäure. ASS ist ein Klassiker, der schon sehr lange im Arzneischatz zu finden ist. Zweiten Teil werden wir ausgewählte Fragen aus dem ersten Abschnitt der pharmazeutischen Prüfung uns ansehen, um dann im letzten und besonders wichtigen Teil nukleophile Substitutionsreaktionen, die wir ja begonnen haben zu besprechen, ein klein wenig weiter zu vertiefen. Zunächst einmal will ich den Wirkstoff ASS vorstellen und wir beginnen zunächst einmal mit der chemischen Seite dieses Arzneistoffes und ich will das ein klein wenig ableiten und will zunächst einmal festhalten, dass es eine Säure gibt, deren Struktur Sie hier sehen an der Tafel. Und der Name dieser Säure ist Benzoesäure. Eine einbasige aromatische Carbonsäure, Benzoesäure. Es gibt viele Möglichkeiten zur Darstellung dieser einfachen Carbonsäure. Eine Möglichkeit besteht darin, beispielsweise ein einfaches Methylbenzen oxidativ überzuführen in Benzoesäure. Daneben gibt es eine ganze Vielzahl von Darstellungsmöglichkeiten, die Sie sich gerne selbst auch erarbeiten können durch Studium einschlägiger Literatur, sprich der Lehrbücher der organischen Chemie. Diese einbasige aromatische Carbonsäure kennt eine ganze Reihe von Derivaten, Abkömmlingen. Und ein wichtiges Derivat, ein wichtiger Abkömmling dieser Benzoesäure ist die sogenannte Orthohydroxybenzoesäure oder wir könnten auch sagen 2-Hydroxybenzoesäure. Der Zweier bezieht sich auf die Position 2 dieses Ringsystems, das ist die Position 1, das ist unsere wichtigste funktionelle Gruppe, die Carboxylgruppe. Demzufolge haben wir hier die Position 1, hier die Position 2. Orthohydroxybenzoesäure oder 2-Hydroxybenzoesäure. Und dieses Molekül trägt auch einen Trivialnamen und das ist die Salicylsäure. Salicylsäure. Die Darstellung dieser Salicylsäure erfolgt im Wesentlichen nach einer Namensreaktion, die wir zu einem späteren Zeitpunkt besprechen werden. Aber für die, die sich dafür schon interessieren, natürlich schon heute der Hinweis, es ist die Kolbe-Schmidt-Synthese. Die Kolbe-Schmidt-Synthese ist eine Synthese zur Darstellung der Salicylsäure. Und wer Lust hat, kann sich das im Vorfeld schon selbst ein klein wenig erarbeiten. Aber wir werden das, wie gesagt, zu einem späteren Zeitpunkt besprechen. Das heißt, dieses Molekül, das sich ableitet von der Benzoesäure, Orthohydroxybenzoesäure, ist die Salicylsäure. Nun, was ist die Acetylsalicylsäure? Dazu ist zu sagen, dass bei der Acetylsalicylsäure die phenolische OH-Gruppe der Salicylsäure, die phenolische OH-Gruppe der Salicylsäure in veresterter Form vorliegt, wobei als Säurepartner, als Acylrest die Essigsäure die Grundlage bildet. Das heißt, wir haben hier einen Acetylrest, der sich ableitet von der Essigsäure und das, was wir hier sehen, ist die Acetylsalicylsäure, die im Tonnenmaßstab weltweit eingesetzt wird. Und Sie werden selbstverständlich zu einem späteren Zeitpunkt viele Aspekte über die molekularen Wirkungen und die klinische Bedeutung dieses Wirkstoffes kennenlernen. Ich möchte heute nur einen Aspekt rausgreifen, der vielleicht für den einen oder anderen von Ihnen noch gar nicht so bekannt ist, nämlich, dass Sie mit einer Niedrigdosis von ASS auch die Thrombozytenfunktion beeinflussen können, und zwar dahingehend, dass niedrig dosiertes ASS in der Lage ist, die Thrombozytenaggregation, das heißt das Verkleben der Thrombozyten untereinander, zu verhindern. Das heißt, niedrig dosiertes ASS, dieser Wirkstoff, dieses Molekül, das Sie hier an der Tafel sehen, ist in der Lage, als Hemmstoff der Thrombozytenaggregation aufzutreten, was für viele Menschen weltweit eine ganz wichtige Tatsache ist, um das Blutgerinnungssystem dann, wenn es außer Kontrolle ist, unter Kontrolle zu halten. Und es kommt jetzt ein verlängertes Wochenende. Liebe Freunde, das lädt dazu ein, auch ein bisschen das Eigenstudium zu forcieren. Vielleicht haben Sie ja Interesse daran, nachzufragen, wie denn dieser Wirkmechanismus funktioniert und welches Target, welches Zielmolekül hier im Vordergrund steht, wenn dieser Wirkstoff ASS die Thrombozytenaggregation hemmt. Lassen Sie mich vielleicht noch einmal zurückkehren auch zur Salicylsäure, meine Damen und Herren, und ich möchte Sie bitten, dass Sie sich überlegen, wie es denn insgesamt aussieht mit der Azidität, mit der Frage der Säureaktivität bzw. mit den sauren Eigenschaften von Phenol. Phenol ist ein aromatischer Alkohol, der natürlich im Vergleich zu aliphatischen Alkoholen azider ist. Sie sollten sich die Azidität von Salicylsäure ansehen und die Frage stellen, ob die Stellung der OH-Gruppe einen Einfluss hat auf die Azidität des Moleküls. Also versuchen Sie mal ein bisschen nachzudenken darüber, wie es denn aussieht im Vergleich der Azidität von Salicylsäure und beispielsweise der Parahydroxybenzoesäure oder 4-Hydroxybenzoesäure. Und noch einmal der Hinweis auch an der Stelle, Salicylsäure wird über eine Reaktion dargestellt, die wir als Kolbe-Schmidt-Synthese in der Literatur finden, wo unter hohem Druck CO2 an Phenol angelagert wird. Damit kommen wir zum zu den Fragen aus dem ersten Abschnitt der pharmazeutischen Prüfung, aber das tut momentan gerade nicht. Ups, jetzt funktioniert's. Und Sie sehen hier eine Frage aus dem Frühjahr 2009. Eine relativ einfache Frage. Und zwar, welche Verbindungen sind konstitutionell identisch? Verbindungen meint, welche Moleküle, welche Substanzen, deren Strukturen Sie hier sehen, sind konstitutionell identisch? Konstitutionell identisch steht, damit ist gemeint, welche Moleküle, die Sie hier sehen, sind in ihrer Grundstruktur, in ihrem Grundskelett, in ihrem Kohlenstoffskelett identisch und zeigen sozusagen nur eine andere Schreibweise. Und wenn wir uns hier diese verschiedenen Moleküle ansehen und die Frage stellen, welche denn identisch sind, dann bin ich sicher, dass der eine oder andere von Ihnen bereits bei scharfem Hinsehen erkannt hat, dass zwar unterschiedliche Darstellungsmöglichkeiten hier aufgeführt sind, aber zwei Moleküle identisch sind. Wer kann das sagen? Lisa? Gefunden? Wer hat eine Idee? Der zeigt auf. Wer war das mit 2 und 3? Wie heißen Sie? Mara. 2 und 3, schauen wir mal, ist richtig, genau. Diese Moleküle, die sind konstitutionell identisch, das ist überhaupt keine Frage. Mara, eine Frage, wie nennen wir diesen Substituenten, den wir hier sehen? Und der hier natürlich auch zu finden ist. Das ist ein Isopropylrest, ganz genau. Wunderbar. Welche wichtige funktionelle Gruppe haben wir hier, Mara? Eine Ketogruppe, das heißt, es ist ein Keton, absolut richtig. Und ja, und was haben wir hier für ein Ringsystem? Das wäre meine letzte Frage. Ein Zyklopropan, das sehe ich relativ einfach. So, damit wollen wir zur nächsten Frage gehen. Und zwar sehen wir hier eine Reaktion, bei der 2-Buten umgesetzt wird mit elementarem Wasserstoff zu Butan, zu N-Butan. Welche Aussage trifft für die folgende Reaktion nicht zu? Für die Produktbildung ist ein Katalysator erforderlich. Ja? Ja. Welchen Katalysator können wir hier vorschlagen? Platin, was könnte man noch nehmen? Bitte? Nickel, auch denkbar, ja? Und? Palladium, ganz genau. Platin, Nickel, Palladium, passt wunderbar. Also das heißt, diese Aussage ist richtig. Für die Produktbildung ist ein Katalysator erforderlich. Die Reaktion ist eine Dehydrierung. Was sagen Sie dazu? Nein? So ist es, Konstante, wir geben Wasserstoff dazu. Das heißt, diese Aussage ist einmal nicht richtig. Demzufolge müssen aber die anderen stimmen. Das überprüfen wir jetzt noch. Das Edukt kann als E- oder Z-Konfigurationsisomer vorliegen. Das Edukt, also unser Blick gilt diesem 2-Buten. Und in der Tat kann das als E- oder Z-konfiguriertes 2-Buten auftreten. Wir verstehen natürlich, dass das möglich ist. Freunde, an der Stelle meine Frage. Wie verhalten sich das E- und das Z-Isomer zueinander? Sind das Enantiomere? Wer war das mit dem Nein? Ja, Nein, stimmt. Demzufolge sind, wenn das keine, ganz genau, wenn diese Stereoisomere keine Enantiomere sind, dann verhalten sie sich wie Diastereomere zueinander. Und das ist auch richtig. Die Reaktion ist exotherm, die katalytische Hydrierung ist in der Tat eine exotherme Reaktion und das Produkt kann Konformationen unterschiedlichen Energieinhalts einnehmen. Das Produkt N-Butan kann Konformationen unterschiedlichen Energiegehalts einnehmen. Was ist denn damit gemeint? Was verstehen wir darunter? Diese Alkane zeigen freie Drehbarkeit der CC-Einfachbindungen, aber trotzdem gibt es natürlich Rotamere mit unterschiedlichem Energiegehalt. Sie sollten sich die Rotamere der Alkane im Eigenstudium auch ansehen. Das ist nicht unbedeutend. Die Stellung der Kohlenstoffe und der dran angeknüpften Wasserstoffe zueinander. Aber wir halten fest, die Reaktion, die Sie hier sehen, ist eine Hydrierung und keine Dehydrierung. Eine relativ leichte Frage. Trotzdem wollen wir die heute besprechen. So. Jetzt kommen wir langsam ins Thema hinein.
Hops.
Ein kleiner Absturz, ja. Aber ich kann Ihnen eines sagen, hier ist das harmlos. Stellen Sie sich vor, das wäre mir am Dachstein passiert, so ein Fehltritt, ja. Wäre auch nichts passiert, hätten wir ja ein Seil, eine kleine Seillänge, 3 Meter, das wäre alles unkritisch. So, ordnen Sie bitte den Reaktionen aus Liste 1 die zugehörigen Begriffe aus Liste 2 zu. Es geht um SN2, planarer Übergangszustand, SP2-hybridisiertes Intermediat, Kettenfortpflanzungsreaktion, homolytische Bindungsspaltung, Waldenumkehr. Da frage ich Sie eigentlich einmal an der Stelle, wo haben wir eigentlich Begriffe bzw. Aussagen, die mit einer nukleophilen Substitution gar nichts zu tun haben, sondern eher in Richtung Radikalreaktionen gehen? Genau. C, Kettenfortpflanzungsreaktion, das ist ein Begriff aus der Radikalchemie, homolytische Bindungsspaltung, ja, in der Mitte durch sozusagen, verteilen, führt uns auch zu Radikalen, ganz klar. Sie ahnen schon, was ist die richtige Antwort? E, Waldenumkehr, die Inversion der Konfiguration, das ist das, was typisch ist für die SN2-Reaktion. Noch einmal, im Gegensatz zur SN1-Reaktion, die stereochemisch nicht kontrolliert verläuft, aus den besprochenen Gründen, haben wir es bei der SN2-Reaktion zu tun mit einer Reaktion, die stereochemisch kontrolliert läuft, sprich es entstehen keine racemischen Gemische, aber aus diesem Grund ist eben auch die Waldenumkehr zu berücksichtigen. Jetzt noch eine letzte Frage. Wir haben heute ein ganzes Bündel von Fragen, die wir bearbeiten wollen. Und das ist die Frage, die Sie hier sehen. Welche Aussage zu folgender Reaktion trifft nicht zu? Wir haben hier eine typische Situation, dass wir hier ein substituiertes Alkan vorliegen haben. Das X kann alles Mögliche sein. Das Y ist aber in jedem Fall was? Negativ geladen? Ein Nukleophil, ganz genau. Wir sehen hier das Prinzip einer nukleophilen Substitutionsreaktion. Die CX-Bindung ist kovalent und polarisiert. Das an X gebundene C-Atom trägt eine positive Partialladung. X- kann Tosylat sein. Bei der Spaltung der CX-Bindung verbleibt das Elektronenpaar am C-Atom. Die Reaktion kann durch das Lösungsmittel beeinflusst werden. Freunde, wer hat eine Idee? Gleich so viele. Ja? Wir schauen uns jetzt einmal die Dinge an. Die CX-Bindung ist kovalent und polarisiert. In der Tat, eine kovalente Bindung, polarisiert ist sie auch. Wir haben einen Ladungsschwerpunkt hier mit einer partiellen positiven Ladung an diesem Kohlenstoff, eine negative hier. Das an X gebundene C-Atom trägt eine positive Partialladung. Ja, das haben wir gerade besprochen. X- kann Tosylat sein. Ja? Gute Abgangsgruppe, wissen wir. Warum ist das Tosylat-Anion so eine gute Abgangsgruppe? Was zeichnet das Tosylat aus? Ja, sagen Sie es ruhig. Genau, mesomeriestabilisiertes Anion, Verteilung der negativen Ladung auf mehrere Sauerstoffatome. Ganz richtig. So, bei der Spaltung der CX-Bindung verbleibt das Elektronenpaar am C-Atom. Diese Aussage ist nicht richtig. Dieses Elektronenpaar geht mit diesem X mit, sonst wäre es ja hier auch kein X minus. Und die Reaktion kann durch das Lösungsmittel beeinflusst werden. Da hatte ich Sie ja schon beim letzten Mal herausgefordert, im positiven Sinne darüber nachzudenken, ob und in welchem Ausmaß Lösemittelmoleküle einen Beitrag leisten können zur Frage, ob eine Reaktion nach einem SN1- oder nach einem SN2-Mechanismus abläuft. Diese Abbildung soll uns nur daran erinnern, wie das Grundmuster einer nukleophilen Substitution vom Typ 2 zu sehen ist. Das haben wir bereits besprochen, ebenso die SN1-Reaktion. Und wir wollen heute auch einige allgemeine Beispiele dazu auch kennenlernen. Bevor wir uns allerdings dem annähern, noch einige Definitionen, die wir uns ansehen wollen, und zwar die Reaktionsmolekularität. Was ist das? Das brauchen wir hier an der Stelle. Unter Reaktionsmolekularität verstehen wir die Zahl der Teilchen, die während des geschwindigkeitsbestimmenden Reaktionsschrittes. Und der geschwindigkeitsbestimmende Schritt einer Reaktion oder einer Abfolge von Reaktionen ist der langsamste Schritt. Es geht also bei der Reaktionsmolekularität darum, die Zahl der Teilchen zu bestimmen, die am geschwindigkeitsbestimmenden Schritt an der Bildung der neuen oder der Spaltung der alten Bindung beteiligt sind. Und wir können deshalb sagen, dass der direkte Substitutionsweg, also wo Nukleophil mit dem Substratmolekül agiert, wo es gleichzeitig zur Bindungsbildung und zum Bindungsbruch kommt, wo die Konzentration beider Reaktionspartner entscheidend ist, dass das eine bimolekulare Reaktion ist nach dem Typ SN2. Und wir können festhalten, dass der SN1-Mechanismus, der ja ein Dissoziationsmechanismus ist, wo es im Vorfeld, also sprich bei dieser langsamen einleitenden Reaktion zur Abspaltung der Abgangsgruppe kommt, wo das Nukleophil noch gar keine Rolle spielt, dass das eine monomolekulare Reaktion ist vom Typ SN1. Jetzt wollen wir uns zwei Abbildungen ansehen in der Folge, die uns sogenannte freie Energiediagramme zeigen, die Sie ja bereits aus der Vorlesung der allgemeinen Chemie von Herrn Ehlers kennen. Und wir wollen festhalten, und das ist hier gezeigt am Beispiel der Hydrolyse eines Halogenalkans, und zwar Methylchlorid, Umsetzung mit dem nukleophilen Hydroxidion, Bildung von Methanol, dass diese Reaktion, wie sie hier formuliert ist, mit einem Übergangszustand, bei dem das Sauerstoffatom des Hydroxidions sich als Nukleophil dem Kohlenstoff nähert, eine Bindung bildet und gleichzeitig die Abspaltung des Chlor in Form des Chlorids erfolgt, dass diese Reaktion eine Reaktion ist, bei der die Produktbildungsgeschwindigkeit abhängt, sowohl von der Konzentration des Nukleophils als auch von der Konzentration des Moleküls, welches vom Nukleophil attackiert wird. Das ist eine Reaktion zweiter Ordnung und diese Reaktion folgt dem hier gezeigten Geschwindigkeitsgesetz. Oder man könnte auch sagen, sowohl die Konzentration des Nukleophils als auch die Konzentration des Alkylhalogenids spielen hier eine Rolle bei der Frage der Produktbildungsgeschwindigkeit. Wir haben hier einen Übergangszustand, der zur Bildung des Produkts, in diesem Fall Methanol, führt, aber wir haben kein Zwischenprodukt, das definiert ist, das wir sozusagen fassen könnten, und in einem solchen Energiediagramm würden wir die Anwesenheit oder die Bildung eines Zwischenproduktes daran erkennen, dass wir hier zwar auch einen Berg hätten, allerdings hätte dieser Berg einen kleinen Taleinschnitt und das würde uns zeigen, ja, hier bildet sich ein definiertes Zwischenprodukt. Und wo sehen wir ein solches Produkt? Wenn wir uns die Reaktion beispielsweise ansehen, Tertiärbutylchlorid. Das ist jetzt nicht Methylchlorid, sondern Terzbutylchlorid, reagiert auch im Sinne einer Hydrolyse mit Wasser. Am Ende dieser Reaktion entsteht Tertiärbutanol. Aber der Unterschied zum Energiediagramm, das wir vorhin sahen, ist der, dass wir hier auch Aktivierungsenergie in das System stecken müssen, um die Reaktion ablaufen lassen zu können. Aber Sie sehen hier an dieser Delle, ja, an dieser Delle, dass es sich hierbei um eine Reaktion vom Typ SN1 handelt. Es tritt ein definiertes Zwischenprodukt auf, nämlich dieses Kation, das durch Abspaltung hier des Halogenatoms in Form des Chloridions erfolgt. Und diese Reaktion ist der erste langsame, geschwindigkeitsbestimmende Schritt, bei dem nur die Konzentration des Alkylhalogenids eine Rolle spielt. Das heißt, die Reaktion ist monomolekular, die Produktbildungsgeschwindigkeit hängt nur von der Konzentration des Alkylhalogenids ab, in diesem Fall das Tertiärbutylchlorid. Der erste Schritt ist der geschwindigkeitsbestimmende Schritt und das Geschwindigkeitsgesetz für diese Reaktion sehen Sie hier. Damit haben wir einen weiteren Aspekt besprochen, einen weiteren allgemeinen Aspekt dieser nukleophilen Substitutionsreaktionen und wir wollen uns damit jetzt zunächst einmal begnügen und wollen in der Folge, bevor wir in die Reaktionen einsteigen, uns noch einmal Nukleophile ansehen. Ich will hier ganz allgemein festhalten, meine Damen und Herren, dass es eine ganze Vielzahl von Nukleophilen gibt. Es gibt Sauerstoffnukleophile, Kohlenstoffnukleophile, Stickstoffnukleophile oder Phosphornukleophile und eine Auswahl verschiedener Nukleophile sehen Sie hier. Und mit Blick auf die hier gezeigten Nukleophile wollen wir hier festhalten, dass die Nukleophilie mit steigender Basizität und zunehmender Polarisierbarkeit zunimmt. Und praktische Aspekte dieser Aussagen werden wir zweifelsfrei im Rahmen dieser Vorlesung auch noch an vielen Beispielen sehen. Ich möchte Ihnen ans Herz legen, dass Sie sich ganz allgemein mit den Grundprinzipien dieser SN1-Reaktion und dieser SN2-Reaktion auseinandersetzen sollten, immer auch unter dem Gesichtspunkt, welchen Einfluss üben hier die verschiedenen Nukleophile eben auch aus. Diese Abbildung habe ich Ihnen auch schon gezeigt. Sie zeigt uns verschiedene Abgangsgruppen und deren Qualität. Ich muss das hier an der Stelle nicht noch einmal sehr ausführlich besprechen. Ich will mit dieser Abbildung nur den Hinweis machen, dass es schon wichtig ist, dass Sie verstehen, mit welchen Molekülen wir sehr gut nukleophile Substitutionsreaktionen durchführen können und mit welchen nicht. Ja, und diese Reaktion, meine Damen und Herren, die wollen wir ein bisschen noch einmal vertiefen. Das ist die Williamson'sche Ether-Synthese. Das ist eine wichtige Namensreaktion, die häufig auch verwendet wird in der Praxis, um Ether darzustellen. Und wir sehen hier die Darstellung eines symmetrischen Ethers, nämlich des N-Diisopropyl-Ethers, der über eine Abfolge von Reaktionen dargestellt werden kann. Wichtiges Prinzip, und jetzt wiederhole ich mich hier an der Stelle, Alkohole sind für sich wenig geeignet für nukleophile Substitutionsreaktionen. Die OH-Gruppe ist eine schlechte Abgangsgruppe. Wir werden dann ein Beispiel zu einem späteren Zeitpunkt kennenlernen, wo wir sagen, okay, die OH-Gruppe ist einigermaßen geeignet, um als Abgangsgruppe in einer Reaktion eine Rolle zu spielen. Weiß jemand zufällig im Auditorium, welche Reaktion ich meine hier? Stichwort wäre hier Aldolkondensation in alkalischer Lösung, aber das machen wir dann im Wintersemester. Heute halten wir fest, noch einmal mit aller Deutlichkeit, die OH-Gruppe eine schlechte Abgangsgruppe, deshalb die Derivatisierung beispielsweise mit Tosylchlorid, das heißt die Überführung von Alkoholen in Sulfonsäureester und die wiederum liefern dann die Möglichkeit, dass sie gut mit Nukleophilen interagieren können, weil eben die Tosylgruppe eine gute Abgangsgruppe ist und wir hatten ja heute auch schon besprochen, warum das so ist. Der Hinweis darauf, dass wir hier ein mesomerie-stabilisiertes Anion haben, welches sehr gut abgespalten werden kann. Ich will an der Stelle keinen Zweifel daran lassen, dass natürlich Alkohole für sich bereits auch Nukleophile sind. Aufgrund der Tatsache, dass ein solcher Sauerstoff eines Alkohols, einer Hydroxylgruppe, der funktionellen Gruppe der Alkohole, über zwei Elektronenpaare verfügt, ist ein Alkohol für sich bereits ein Nukleophil, ein Sauerstoffnukleophil. Aber die Nukleophilie des Alkohols reicht nicht aus, um in einer Reaktion mit einem Alkyltosylat zur gewünschten Produktbildung zu führen. Das heißt, die Nukleophilie des Alkohols reicht nicht aus, um mit diesem Tosylat zu reagieren. Das heißt, da würden wir warten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, bis zu Pfingsten 2214, wir hätten noch immer nichts gebildet. Da müssen wir dann, ja, das ist dann schon sehr weit, nicht? Ja, in die Zukunft geblickt. Deshalb gehen wir hier den Weg, dass wir hier Alkohole überführen in Alkoholate. Das heißt, mit Hilfe von elementarem Natrium führen wir unter den geeigneten Bedingungen, unter den geeigneten Sicherheitsbedingungen, das N-Propanol über in das N-Propanolat, in ein Alkoholat. Dann haben wir hier einen Sauerstoff, der drei freie Elektronenpaare hat, negativ geladen ist. Das ist dann ein richtiges Sauerstoffnukleophil. Und das kann dann in die Reaktion eintreten, im Sinne einer SN2-Reaktion. Williamson'sche Ether-Synthese, eine typische SN2-Reaktion. attackiert diesen Kohlenstoff, der partiell positiviert ist, gleichzeitig mit der Verknüpfung, mit der Bildung einer neuen kovalenten Bindung zwischen einem Sauerstoff und einem Kohlenstoff, nämlich zwischen diesem Sauerstoff und diesem Kohlenstoff, kommt es gleichzeitig unter Mitnahme hier dieses Elektronenpaars zur Abspaltung des Tosylrestes und zur Ausbildung des Ethers. Das ist die Williamson'sche Ethersynthese, eine wichtige Namensreaktion, eine Namensreaktion der Kategorie A, sprich, über diese Reaktion müssen wir auch wirklich Bescheid wissen, weil sie von großer praktischer Bedeutung ist, aber vor allem auch wichtig für den ersten Abschnitt der pharmazeutischen Prüfung. Wir wollen jetzt einmal weiterschauen, was wir hier heute noch an Reaktionen haben. Wir haben eine weitere Namensreaktion, meine Damen und Herren, die wir an dieser Stelle heute auch verinnerlichen wollen, weil es sich hierbei auch um einen Klassiker handelt, um einen Klassiker in zweierlei Hinsicht. Einmal ist die hier gezeigte Kolbe-Nitril-Synthese wirklich von großer präparativer Bedeutung. Gleichzeitig haben wir hier ein schönes Beispiel, ein klassisches Beispiel für eine typische SN2-Reaktion. Wir haben damit heute zwei Namensreaktionen angesprochen. Eine besprechen wir sehr ausführlich, nämlich die Kolbe-Nitril-Synthese, Darstellung von Nitrilen. Das sind Nitrile, meine Damen und Herren. Diese Gruppe, die Sie hier sehen, ist die Cyanogruppe. Cyanogruppe. Und diese Cyanogruppe ist die funktionelle Gruppe der Nitrile. Das ist die eine Kolbe-Synthese, Kolbe-Nitril-Synthese, und dann haben wir Kolbe-Schmidt-Synthese, Darstellung von Salicylsäure. Ja? Das sind zwei Kategorie A-Namensreaktionen. Kolbe-Schmidt kommt im Wintersemester. Aber wir halten das schon einmal fest an der Stelle. Nun, was ist diese Kolbe-Nitril-Synthese? Wie wird sie durchgeführt? Entscheidend ist, dass wir hier als Nukleophil bei dieser Reaktion das ambidente Nukleophil-Cyanidion einsetzen. Ich will das noch einmal an die Tafel schreiben. Das Cyanidion leitet sich ab von der Blausäure. Die Blausäure ist eine einbasige Säure, die unter Abspaltung eines Protons das Cyanidion liefert. Und das Cyanidion ist ein die korrespondierende Base zur Säure, Blausäure, ist ein ambidentes Nukleophil. Wir haben hier einen Kohlenstoff mit einem freien Elektronenpaar und einer negativen Ladung. Ist ein Kohlenstoffnukleophil, gleichzeitig ist es aber auch ein Stickstoffnukleophil. Das bezeichnet den ambidenten Charakter dieses Anions, welches als Nukleophil bei der Kolbe-Nitril-Synthese einwirkt auf Alkylhalogenide. Und wir haben hier ein Alkyljodid. Und hier der Hinweis, meine Damen und Herren, dass das Jodidion im Vergleich zum Fluoridion eine gute oder schlechte Abgangsgruppe ist. Gute Abgangsgruppe. Das Jodidion, das ist eine gute Abgangsgruppe. Die negative Ladung verteilt sich auf einem großen Raum, das ist beim Fluorid nicht möglich und deshalb ist das Jodid eine gute Abgangsgruppe. Und im Sinne einer SN2-Reaktion reagiert dieses Alkyljodid mit dem Cyanidion in zweierlei Hinsicht. Das Hauptprodukt ist dieses Nitril, das wir hier sehen, und zwar ohne Wenn und Aber, ist sozusagen das Kohlenstoffnukleophil, welches im Cyanid drinnen steckt, der wichtigste Reaktionspartner für dieses Alkyljodid. Aber gleichzeitig halten wir fest, dass als Nebenprodukt dieser Kolbe-Nitril-Synthese, und das ist dann der sichtbare Ausdruck, dass auch der Stickstoff im Cyanidion als Nukleophil auftreten kann, dass wir als Nebenprodukt hier auch die Bildung der sogenannten Isonitrile beobachten. Und die Bildung der Isonitrile, meine Damen und Herren, die müssen Sie typischerweise nicht chromatografisch nachweisen in diesem Reaktionsansatz, sondern Isonitrile machen sich in einer besonders unangenehmen Art bemerkbar, wenn Sie auch nur über wenige olfaktorische Rezeptoren verfügen, meine Damen und Herren, dann werden Sie Isonitrile wahrnehmen, und zwar in der Form, Isonitrile üben einen furchtbaren Gestank aus, wenn Sie so wollen. Ich kann mich noch erinnern, da war ich ein junger Privatdozent an meiner Heimatuniversität, der Karl-Franzens-Universität in Graz, und in einem meiner Nachbarlabors hat eine junge Doktorandin gearbeitet, und die hat als Thema gehabt Isonitrile. Mir hat dieses Mädel wirklich leid getan, weil sie sozusagen kaum Besuch hatte in ihrem Labor, ja, und auch in der U-Bahn, sage ich, U-Bahn gibt es in Graz gar keine, in der Straßenbahn ist ja auch manchmal komisch angesehen worden, weil du wirst diesen Geruch nicht los, ja. Also wie man als Doktorvater nur Isonitril-Themen ausgeben kann, das verschließt sich mir. Wir halten fest, an der Geruchskulisse sind diese Isonitrile erkennbar. So, damit wollen wir festhalten, meine Damen und Herren, dass die Kolbenitrilsynthese eine typische SN2-Reaktion ist. Hauptprodukt sind die Nitrile. Und da will ich jetzt vielleicht ein paar allgemeine Dinge dazu sagen, auch was die Bedeutung dieser Nitrile betrifft. Aus der Sicht der medizinischen Chemie können wir sagen, es gibt nicht viele Arzneistoffe, aber doch einige, die über eine Nitrilfunktion verfügen. Ungeachtet der Tatsache, dass wir nur wenige Arzneistoffe in unserem Arzneischatz haben, die über eine Nitrilfunktion verfügen, wollen wir festhalten, dass Nitrile von großer präparativer Bedeutung sind. Was dann auch wieder die große Bedeutung der Kolbenitrilsynthese widerspiegelt. Und zwar deshalb, weil diese Nitrile unter ganz bestimmten Reaktionsbedingungen übergeführt werden können in Carbonsäureamide, wobei das oft gar nicht das Ziel ist, aus den Nitrilen Carbonsäureamide zu generieren. Vielmehr besteht sehr oft die Absicht oder der Wunsch, aus Nitrilen, die Sie hier sehen, durch Verseifung, durch Hydrolyse, Carbonsäuren herzustellen. Und die Umwandlung eines Nitrils in eine Carbonsäure ist keine Oxidation, keine Reduktion, sondern eine Hydrolyse, die Spaltung von Atombindungen unter Beteiligung von Wasser. Und wir können diese Reaktion, die Überführung von Nitrilen in Carbonsäuren durch Hydrolyse, da gibt es mehrere Wege. Ich kann das in saurer Lösung machen, aber ich kann das auch in alkalischer Lösung machen. Wir fassen zusammen. Nitrile sind wichtige Intermediate, Nitrile sind wichtige Zwischenprodukte, die wir über eine Kolbenitrilsynthese herstellen können, die insbesondere geeignet sind, um daraus Carbonsäuren zugänglich zu machen durch Hydrolyse. Und es gibt eben Reaktionen, die in saurer Lösung erfolgen und solche, die in alkalischer Lösung erfolgen. Wir werden uns heute nicht mit der Reaktivität der funktionellen Gruppe der Nitrile groß auseinandersetzen. Allerdings so viel schon, dass wir hier festhalten wollen, dass dieser Kohlenstoff in dieser Cyanogruppe der funktionellen Gruppe der Nitrile partiell positiviert ist. bedingt durch die Elektronegativität des Stickstoffs. Der Stickstoff ist partiell negativiert. Das bedeutet, meine Damen und Herren, dass dieser Kohlenstoff der Cyanogruppe der Nitrile ähnlich wie ein Carbonylkohlenstoff anderer Verbindungen Angriffsort ist für Nukleophile. Und somit können wir auch sagen oder festhalten, dass die Cyanogruppe so etwas ist wie eine heteroanaloge Carbonylverbindung. Heteroanaloge Carbonylverbindung. Wir können sagen, anstelle des Sauerstoffs ein Stickstoff. Und dieser Stickstoff ist dann dreifach gebunden und nicht doppelt wie bei einer Carbonylgruppe. Aber der Einfluss des Stickstoffs ist vergleichbar wie der Einfluss des Sauerstoffs. Das heißt, es kommt zu einer partiellen Positivierung dieses Kohlenstoffs, was dann den Angriff verschiedener Nukleophile ermöglicht. Und was dann auch verständlich macht, warum Nitrile leicht zu Carbonsäuren verseift werden können. Kleine Hausaufgabe an dieser Stelle, meine Damen und Herren. Lesen Sie bitte nach über die Eigenschaften, über die wichtigsten Vertreter der Nitrile und vergleichen Sie vor allem auch die chemisch-physikalischen Eigenschaften der Nitrile einerseits und der Isonitrile andererseits. Ich gebe Ihnen hier den Tipp, lesen Sie beispielsweise nach zu diesem Thema im Bayer-Walter. Ja, da sind sehr schön die Stoffeigenschaften der Gruppe der Nitrile beschrieben und der Isonitrile und die Abgrenzungen untereinander. Okay, das wollen wir jetzt an der Stelle nicht machen. Wir wollen jetzt die letzten Minuten dazu nutzen, um einen kleinen Ausblick zu machen auf die nächste Woche. Ich sage gleich was zum Termin. Wir werden am Beginn der nächsten Woche als nächstes dann Alkohole besprechen. Ja, wir nähern uns einer neuen Molekülklasse. Wir werden SN1 und SN2 Reaktionen anhand ausgewählter Beispiele auch besprechen und erschließen uns damit weitere Horizonte, was die Grundlagen der organischen Chemie betrifft. Meine Damen und Herren, ich habe jetzt ein kleines Problem, das ich mit Ihnen bespreche. Ich bin in den nächsten 2 Wochen zeitlich einigermaßen gefordert und muss deshalb um Ihre konstruktive Mitarbeit werben und bitten. Und das würde bedeuten, dass wenn es keine erheblichen Einwände dagegen gibt, dass ich meine Doppelstunde, die ich ja normalerweise am Mittwoch mache, am Dienstag mache, und zwar am Dienstag in der Zeit von 17 Uhr bis 18.45 Uhr. Gibt es da zeitliche Argumente dagegen, massive? Das würde dann bedeuten, am Mittwoch würde dann natürlich die Stunde nicht gehalten werden. Wie lange geht denn das Labor? Bis 18 Uhr. Okay, wann fängt das Labor an am Dienstag? Um 10. Ich würde Frau Dr. Sivkovic bitten, dass sie diesmal dann ausnahmsweise einmal ein bisschen früher schließt, um mir entgegenzukommen, damit wir im Stoff weiterkommen, meine Damen und Herren. Bitte? Können Sie... Ah, okay, stimmt. Das ist, ja, gut. Und wann fängt da das Praktikum an? Um 12. Und das geht dann auch bis 18 Uhr. Gut, dann mache ich den Vorschlag, wenn Sie einverstanden sind, dass ich eine Stunde einbringe. Ist das okay? 18 Uhr. Über den Hörsaal werde ich Sie noch informieren. Wahrscheinlich wird es einer der Kleinen sein, B2 oder B3. Heute wünsche ich Ihnen ein schönes, verlängertes Pfingstwochenende, meine Damen und Herren. Nutzen Sie vor allem auch die Gelegenheit, das bisher Besprochene auch im Eigenstudium zu vertiefen und zu erarbeiten. Vielen Dank.